BR Heimat lesen.
Am Morgen des Gründonnerstages, es war noch grau, und eben schürte im Waldhof die Hausmagd auf dem offenen Küchenherd das Feuer an, kam von der Haustür her ein Schritt so schwer, dass alles Gerät im Flur zu zittern begann. Hans-Peter trat auf die Küchenschwelle. Sein gebeugter Körper füllte den ganzen Rahmen der Türe. »Hausmagd, tät'st mir ein Rinken Brot geben, ja?« Im ersten Augenblick war die Magd so erschrocken, dass sie sich fast bekreuzt hätte. Seine Stimme hatte sie nicht erkannt. Die war ganz anders wie sonst. Und im Zwielicht des frühen Morgens sah er schwarz-grau aus, das hässlich entstellte Gesicht und den ungefügen Körper überzuckt von den grellen Lichtern der Herdflamme. Nach dem ersten Schreck fing die Magd zu lachen an. »Was willst? Ein Rinken Brot?« »Den muss mir geben, ja.« Hans-Peter kicherte hoch und dünn. »Um der Lieb willen mussten hergeben. D'Lieb ist ausgekommen. Jetzt haben sie's, Leut.« »Geh, du Narr, machst schon wieder deine heiligen Sprücheln her.« Sie schnitt vom Brotleib eine Scheibe herunter, noch dicker als das Brett, aus welchem Hans-Peter den Sessel für Herrn Felician herausgehobelt hatte. »Soll das Lieb vergelten?« Hans-Peter schob das Brot in die Joppentasche. »Und sag's dem Waldhofer, dass ich nicht heimkomme bis auf den Abend.« »Bleibst den ganzen Tag in der Kirche?« »Nein, nein, jetzt hab ich meine Zuversicht in die Füße. Auf Ensdorf schaue ich um und auf Mitterwang und auf Hirschmichel eine.« Seine Augen brannten. »Wann keiner nicht ist, der helfen mag, so musst ich selber ein bissel rühren. Führt die Madel, lass dich d'Lieb nicht verdriesen, d'Lieb ist ausgekommen.« Er wandte sich, und alles zitterte wieder, als er mit seinen schwer klappernden Tritten davonging. Die Magd sah ihm lachend nach, in der einen Hand noch den Brotleib, in der anderen das Messer. »Heut dürft ihm der Nachtwächter nicht begegnen.« Als sie das Messer fortlegen wollte, sah sie an der Klinge ein Brotschnipfelchen hängen und nahm es mit der Zunge weg. Doch erschrocken spie sie den Bissen wieder aus. Bevor sie schluckte, hatte sie sich noch erinnert, dass sie nüchtern bleiben musste. Und weil auch der Hans-Peter einer der Ledigen war, die heute ihren heiligen Tag hatten, fuhr der Magd noch die Sorge durch den Kopf. »Er wird doch's Brot nicht essen. So unchristlich wird er ja doch nicht sein.« Nun war es mit dem Suppenkochen schnell getan. Nur der Waldhofer bekam sein Frühstück. Alle anderen im Hause mussten warten, bis sie von der Kirche kamen. Während der Bürgermeister vor seinem einsamen Teller saß, erschien das ganze Hausgesinde, eins nach dem anderen, und jedes bot ihm scheu die Hand hin mit den Worten, »Unser Heiland hat leiden müssen und hat verziehen. Tut's mir halt auch verzeihen, Bauer.« »Na ja, meinetwegen«, sagte der Waldhofer zu jedem, »unser Heiland hat's Exempel gegeben, müssen wir's nachmachen. Tu dir halt bessern, gelt?« Dann fragte er, »Wo bleibt denn der Hans-Peter?« Aber die Magd war schon aus der Stube und die anderen Gesindleute wussten nichts von ihm. Da lachte der Waldhofer. »Dem hätte ich gern ein Wörtel ins Gewissen gerät, dass er sich ein wenigerl verstandsamer anlasst, und grad der bleibt aus.« Als die Heimleut gingen, trat Roman in die Stube mit übernächtigtem Gesicht. »Tu mir verzeihen, Vater.« »Hast mir nix getan«, sagte der Alte, den Sohn freundlich betrachtend. »Ein bissel narrat bist halt gewesen die letzten Tag her. Aber jetzt weißt ja, wie's dran bist. Jetzt kannst du wieder mal ein anderes Gesicht hermachen.« »Freilich ja, jetzt weiß ich, wie ich dran bin.« Aber Romans Gesicht wurde nicht anders. Schmunzelnd fragte der Waldhofer, »Hast der Julal schon um Verzeihung beten?« Es war eine merkwürdige Lustigkeit, mit welcher Roman am Vater hinaufsah, wie Humor der beißen möchte. »Das braucht's nicht, die tragt mir nix nach.« Sogar lachen konnte er, »so viel gut ist die.« »Ja, Bub, die hat ein Gemüt wie ein Weibrunkesserl.« »Na, Vater, lieber nicht.« Roman war plötzlich ernst geworden. »Ein Weibrunkesserl, lasst sich's gefallen, dass viel Hände reingreifen. So etwas tät mir nicht dank bei einer, die mir heiraten muss.« Er ging zur Türe. Draußen auf der Straße lüftete Roman die Joppe wie einer, der aus der Nähe eines Backofens entronnen ist. Mit langen Schritten eilte er der Kirche zu. Von allen Andächtigen, die heute kommen sollten, war er der Erste. Lange stand er schon auf der Emporkirche an seinem Platz, als die Glocken zu läuten begannen. Flimmernde Sonnenbänder schlangen sich durch den stillen Raum. Sie heiterten nur wenig die ernste Stimmung der Kirche auf, deren Seitenaltäre für den Karfreitag schon mit schwarzen Tüchern ausgeschlagen waren. Nur der Hauptaltar, den Jungfrauen und Jünglingen zu Ehren, zeigte noch die Farben der christlichen Freude. aber alle Fahnen und Kreuze waren schon mit schwarzem Flor umhüllt, die Postamente der Heiligen mit Bahrtüchern behangen. Und wie die Stimmung der Kirche, so die Haltung der Andächtigen. Nicht die Unruhe und das Gewisper wie sonst. Mit gesenkten Augen traten sie in die Kirche und keines guckte nach dem anderen. Nur das fromme Julerl machte eine Ausnahme und warf einen spähenden Blick zur Emporkirche hinauf. Herr Felician las eine stille Messe. Nach der Wandlung nahm er den Mahlkelch aus dem Tabernakel, segnete ihn, umhüllte den Goldfuß mit weißem Spitzentüchlein, hob eine Hostie hervor und ging zu dem Holzgeländer, das den Hauptaltar vom Schiff der Kirche trennte und mit dem weißen Speistuch überdeckt war. In stiller Reihe traten die Jungfrauen aus ihren Bänken. Immer 14 konnten am Geländer knien. Sie schoben die Hände unter das weiße Tuch und hoben es hinauf ans Kinn. Manch ein bleiches Gesicht, manch ein heiß errötetes Antlitz, zerflossener Glanz in den scheuen und frommen Augen, so knieten sie. Und Herr Felician, die Worte des Segens murmelnd, ging von einer zur anderen und reichte den Leib des Herrn. Nun kam er zu einer, und da zögerte seine Hand mit der Hostie. Doch ohne sich zu regen, geduldig, in unschuldsvoller Andacht, blickte Juli an ihm hinauf und wartete mit dem gestreckten Zünglein. Herr Felician reichte ihr die heilige Speise, wandte sich ab und reinigte die Finger. Als das Geländer leer geworden, stand Herr Felician, eine Hostie in der Hand, und über die ganze Kirche blickte er nach dem hintersten Winkel. Zwei leere Plätze sah er. Und ein Ausdruck ratloser Kümmernis trauerte in seinem runden Faltengesicht. Die Jünglinge kamen zum Mahl. Das machte sich minder still als der Zug der Jungfrauen. Die genagelten Schuhe klapperten auf den Steinfliesen der Kirche. Julal stand in ihrem Betstuhl, die Wangen rosig, ein wenig lächelnd. Mit kaum merklichem Seitenblick musterte sie die klappernde Reihe, die an ihr vorüberschritt. Und einer kam, an ihm blieben ihre Blicke haften, ihm folgten sie zum Geländer, ein bisschen ängstlich fast. Und sie atmete auf, als Herr Felician dem Mikkei die Hostie reichte. Nun kam die Reihe zurück, und jetzt war es ein anderer, den der süße Blick ihrer frommen Taubenaugen suchte. Doch Roman ging vorüber, ohne das Gesicht zu heben. Nach der Messe, als Herr Felician mit dem Weihwedel durch die Kirche geschritten war, trat Julia als die Erste aus dem Betstuhl und machte flinke Schritte. Vor dem Kirchtor stellte sie sich auf, in der lachenden Sonne, die mit wahrer Frühlingsfreude auf diese geläuterte Unschuld herabzuleuchten schien. Als Roman zwischen anderen Burschen aus der Kirche trat, streckte Julia ihrem Verlobten die Hand hin und flüsterte, »Tust mir verzeihen, Schatzl?« Er sah sie an. »Unser Heiland hat's Exempli gegeben, müssen wir's halt nachmachen.« Seite an Seite schritten sie durch den Friedhof. Da hörte Roman hinter sich die Stimme des Mikkei, der es beim Kirchtor für seine Kameraden ausrief wie ein Losungswort. »Habt's es gemerkt, Buben? Der Häuselschusterin, die ihrig ist, ausblieben. Habt's es gemerkt?« Es zuckte dem jungen Waldhofer durch die Fäuste, und er machte eine Bewegung, als wollte er sich umdrehen. Aber Julerl zog ihn am Joppenärmel mit sich fort. Bis zum Friedhofgitter brachte sie ihn. Da befreite Roman seinen Arm und sagte mit erwürgter Stimme, »Verbmurter möcht ihr Vater unser betten.« Juli seufzte. Doch ohne ein Wort zu reden, begleitete sie ihn zum Grab der Waldhoferin. Die Hände ineinander geklammert, stand Roman vor dem grün gewordenen Hügel, mit einem Blick, der hinunter zu schreien schien in die stille Erde, »Mutter, rat mir!« Hinter den beiden ging Herr Felician vorüber, mit dem Brevier in der Hand. Nach einer Weile zupfte Julal schüchtern an Romans Joppe. »Darfst den Herrn Pfarrer nicht warten lassen?« Mit langsamer Hand strich sich der junge Waldhofer über den entblößten Kopf. »Von da drunt, da redt halt keins nimmer auf. Müssen wir halt gehen.« Sie kamen zum Pfarrhof. Auf dem Pflasterkreuz vor der Haustür knickste Julal ein wenig mit dem Fuß. Sie hatte feine Zeugstiefel mit dünnen Sohlen an und die Steine waren rau. Im Hausflur wurde das Paar von Jungfer Katrin mit so erfreutem Schmunzeln empfangen, als wäre das Glück mit einem großen Henkelkorb in den Pfarrhof getreten. Auch Herr Felician, der in seiner Stube schon wartend am Schreibtisch saß, auf dem Talar noch ein paar verstreute Semmelbröselchen vom hastig eingenommenen Frühstück, auch Herr Felician grüßte wohlwollend. Und gleich begann er, »Also mein junges christliches Brautpaar«, In kurzer Rede, die er nicht zum ersten Male hielt, setzte er den beiden auseinander, wie eine heilige, wahrhaft gute Ehe beschaffen sein müsste und welche Herzenswerte die Brautleute in die Ehe mitzubringen hätten, um für ein langes Leben ihr sicheres Glück zu begründen. Dass euch diese schönen Eigenschaften des Herzens nicht fehlen, daran ist wohl nicht zu zweifeln, gelt? Roman stand wie ein Klotz, aber Julerl schüttelte unter rosigem Schmunzel den hübschen Kopf. »Ja, ja«, Herr Felician nickte zufrieden, »aber ich muss auch wissen, ob es euch nicht an dem christlichen Handwerkszeug gebricht, wie es ein guter Hausvater und eine gute Hausfrau nötig haben. Und da muss ich ein paar Fragen an euch stellen. Also, mein lieber Romanus Waldhofer, jetzt sag mir einmal den Glauben an Gott.« Das war eine Frage, die jedes Kind hätte beantworten können. Roman blieb dreimal stecken und den Ponzi Pilatus vergaß er völlig. »Brav, lieber Roman, ein bisserl hat's freilich gewackelt, aber du bist halt sehr aufgeregt, gell, ja?« Roman schnaufte. »So, und jetzt sag mir einmal die 10 Gebote.« Bei Roman waren es nur 9, aber Herr Felician schien nicht mitgezählt zu haben, denn er nickte zufrieden. »Brav, lieber Roman, und da darf ich überzeugt sein, dass du alles andere grad so gut kannst, gell, ja? So, bin schon fertig mit dir, von mir aus kannst heiraten.« Mit bleichem Gesicht trat Roman einen Schritt zurück und nahm den Hut hinter den Rücken. Lächelnd holte Herr Felician die Dose aus dem Talar, nahm eine Prise und feilte mit dem zusammengerollten Taschentuch die Nasenflügel. »Also, meine fromme Juliana Staudammer, jetzt komm ich zu dir.« Julerl stand mit gesenkten Augen, die Hände unter der seidenen Schürze, die Fußspitzen fest aneinander gedrückt, wie es die gute Sitte des Dorfes von einem jungfräulichen Bräutel beim Examen verlangt. »Brav, Julerl, brav!« Herr Felician lobte schon, bevor er noch eine Frage gestellt hatte. »So, und jetzt sag mir einmal die 7 Todsünden.« Das ging wieder Faden vom Haspel. Erstens die Hoffart, zweitens der Geiz, drittens... Julerl wurde verlegen und stotterte, »Na ja, das wissen schon. Viertens der Neid, fünftens die Völlerei, sechstens der Zorn und siebtens die Faulheit.« »Brav, Julerl, gut kennst dich aus in den Todsünden. Spukt's aber nicht ein bisserl bei den 7 Werken der christlichen Barmherzigkeit?« »Durchaus nicht. An den Fingern wusste Julerl sie herzuzählen und sagte sogar noch um 1 zu viel, die Unschuldigen verteidigen.« »Brav, Julerl, brav. Und recht hast du. 8 Werke der christlichen Barmherzigkeit sind besser als 7. Aber jetzt sag mir einmal, wie heißen denn die 5 Gebote für christliche Brautleute?« Es war ein merkwürdig unruhiger Blick, mit welchem die im Katechismus so gut beschlagene Examinantin den Hochwürdigen überhuschte. Doch mit der Antwort war sie flink bei der Hand. »Sie sollen erstens sich nicht leichtsinnig verloben. Sehr richtig. Schau nur, Roman, wie gescheit die Julerl ist. Und zweitens, sie sollen zweitens ordentlich unterrichtet sein und frei von Ehehindernissen.« Schweigend nickte Herr Felician, während er mit ernstem Blick an der christlichen Braut hinaufsah. »Und drittens«, Julerl begann zu stottern, suchte dabei aber doch so flink wie möglich ans Ende zu kommen, »drittens im Brautstand unschuldig und tugendheftig leben, viertens mit reiner Absicht in die Ehe treten und fünftens würdig beichten und kommunizieren.« Mit gesenkten Augen stand sie und atmete auf. »Schau nur, wie gut du das alles weißt!« Ganz langsam sprach der Pfarrer. »Aber weißt du, Julerl, die Hauptperson in einer christlichen Familie ist die Frau, die auch als Mutter einmal ihre Kinder christlich erziehen soll. Drum muss ich es bei der Braut schon ein bisschen strenger nehmen, ja. Und muss dich noch etwas fragen. Also, sage mir einmal, was verstehst du unter göttlicher Gnade?« Das war eine Frage aus dem großen Katechismus. Julerl, auf theologische Spitzfindigkeiten nicht vorbereitet, blieb die Antwort schuldig, verließ sich auf ihr liebes Gesichtel und lächelte den Pfarrer hold und schmollend an, recht wie ein Täubchen, das gekränkt wird und doch nicht zürnen kann. Aber Herr Felician machte es nicht wie der Untersuchungsrichter, sondern fragte hartnäckig, »Also, was versteht man unter göttlicher Gnade?« »No, halt, dass man beichten kann und alles ist wieder gut.« »So? Alles?« »Nein, Julerl, ein bisschen anders ist die Sache doch. Aber vielleicht weißt du, welche Genugtuung man der göttlichen Gerechtigkeit schuldig ist?« Das wissen nicht einmal alle geistlichen Herren. Wie hätte Julerl das wissen sollen? Herr Felician, eine Minute geduldig wartend, schlug mit den Fingern auf dem Schreibtisch einen Wirbel. »Weißt du vielleicht, warum wir im Vaterunser beten, erlöse uns vom Übel?« Schweigend senkte Jula das hübsche Köpfel und der Hochwürdige trommelte. »Da wirst du jetzt auch nicht wissen, warum wir in christlicher Hoffnung ein Amen dazu setzen.« Jetzt wollte Jula sich aufs Beten verlegen. »Herr Pfarr«, mit den sanften Augen bettelte sie weiter. Ernst erhob sich Herr Felician und sagte, »Es tut mir leid, meine gute Juliana Staudhammer, so wenig vorbereitet kann ich dich nicht in den heiligen Stand der Ehe treten lassen. Bereite dich noch einige Monate recht schön vor. Du bist ja noch jung, und im Herbst kannst du wieder zum Brautexamen kommen.« Diese Entscheidung übte auf jede Hälfte des christlichen Brautpaares eine andere Wirkung aus. Dem jungen Waldhofer, der zu wachsen schien, war das Blut wie heißes Aufleuchten in die Wangen geschossen, während Julal, ganz klein geworden, mit kreidebleichen Lippen stammelte, »Herr Pfarr, Mar und Josef, ich bitte Ihnen Gott tausendmal, tun's mir doch so viel Schand nicht an.« Herr Felician hob die Arme und ließ sie wieder fallen. »Tut mir leid, beim Ordinariat nörgeln's allweil an mir herum, und jetzt muss ich's einmal machen, wie sie's haben wollen. Und in der Gemein? Erst neulich haben sie mir Fenster eingeworfen. Vermutlich, weil ich sie meinem Seelsorgeramt ein bisserl zu gnädig genommen hab. Jetzt muss ich halt bei der strengen Pflicht bleiben. Im Herbst kannst du wiederkommen, Julal. Adieu. Tut mir leid, lieber Roman, wenn ich deine verliebte Ungeduld auf so eine harte Probe stellen muss. Aber...« Wieder hob Herr Felician die Arme. Roman nickte. Es schien, als wäre er zu verständig, um die Zwangslage nicht einzusehen, in der sich der hochwürdige Herr befand. »Na ja, wann die Braut ihren Katechismus nicht weiß, da kann man nichts machen.« Ruhig, ohne Vorwurf, wie es sich geziemt, für einen nachsichtigen Bräutigam, sagte er zu Julerl, »Da hast du es jetzt. Müssen wir halt gehen. Für Gott, lieber Herr Pfarr.« Und da hatte er auch die Türklinke schon in der Hand. Julerl, zitternd, mit entfärbtem Gesicht und angstvollen Augen, stand noch immer auf der gleichen Stelle. Bittend streckte sie die Hände und brachte kein Wort heraus. Vielleicht hätte sie die Sprache noch gefunden, wäre nicht Jungfer Katrin erregt in der Tür erschienen, die Roman geöffnet hatte. Schwül atmend starrte Julerl die Köchin an, warf noch einen verzweifelten Blick auf Herrn Felician und schlich aus der Stube. Katrin drückte die Tür ins Schloss. Die Hände ineinanderschlagend, kam sie auf dem Pfarrer zu und begann zu jammern. »Hochwürden, um Gottes Willen, was haben's denn da jetzt wieder gemacht?« Herr Felician schmunzelte. »Eppes Guts?« In sichtlichem Vergnügen schnippte er mit den Fingern die Semmelbröselchen von seinem Talar. »So, eppes Guts?« legte Katrin los in einem Ton, als wäre ihr das Weinen nahe. »Änder geben Sie kein Frieden, nicht Geld, bis nicht das ganze Dorf wieder aufketzt ist gegen unserm Pfarrhof.« »Zahnst schon wieder, ja?« Herr Felician legte die Hände hinter den Rücken. »Aber gleich hab ich's mir denkt, wie du am vorletzten Sonntag so gerührt warst. Bei dir hilft's was, s Predigen, ja.« »Predigen? In der Kirche mögen's der Beste sein, aber herausten machen's ein Moosbacher um einen anderen. Wie können sie mein Brautpaar wie der Waldhofer-Bub und Staudammer-Madel den Konsens sie verweigern?« »Katrin!« Der Pfarrer wurde ernst. »Drängelst du dich schon wieder in meine Seelsorgersachen?« »Seelsorg. Ein bisserl muss man für morgen auch noch sorgen. Wie knapp unser Pfarrhof dran ist, das wissen's doch. Und da steht die schwerste Hochzeit vor der Tür, die unser Bissel-Epps eintragen hätte. Und da macht mir mein gescheiter Herr Pfarr einen sellen Strich durch den Kuchenzettel. Hochwürden, wie kann Ihnen denn sowas einfallen? Dem Waldhofer einen so'n Affront hier machen? Dem Bürgermeister, der uns vor 8 Tagen die Glaserechnung zahlt hat.« »Ich hab's ihm nicht geschafft«, fuhr Herr Felician auf, »die hätte ich schon selber noch zahlen können.« »Ja, und ein halbes Jahr lang nimmer schnupfen und rauchen, gell? Und ein halbes Flaschel Bier auf den Abend und die halbe die Semmel zum Kaffee. Ah, na. Sie mit ihre 60 Jahre und ihrem diffiziligen Magen, Sie müssen ja ordentliche Verköstigung haben. Bekreuzigt hab ich mich schon vor lauter Freud, so oft ich den Waldhofer gesehen hab. Und da fahren's mir zwischen eine. Denken's doch ein bissel nach. Dem Waldhofer-Buben den Konsens sie verweigern.« »Dem hab ich ihn nicht verweigert«, schrie Herr Felician. »Der kann von mir aus heiraten, wann er mag. Morgen, heut noch. Aber der andern hab ich ihn verweigert. Der, ja.« So, und der Waldhofer Bub kann die Hochzeit allein halten. Gut kennen Sie ihn aus. Kathrin lachte gereizt. Dann stellte sie den Finger auf den Schreibtisch. Hochwürden, in 8 Tagen muss Julal ihr Examen bestanden haben. Oder Sie können auf Pfingsten Ihren hochwürdigen Schnabel am Bindfaden hängen, statt dass ich Ihnen Bratwürst auftragen kann, ein Jungsgansl und ein Kugelhupf. Katharina! Herr Felician wurde hochdeutsch. Jetzt ist es genug! Fertig! Jetzt geh mir aus der Stube, hörst du? Weil Kathrin das Schlachtfeld nicht verlassen wollte, griff der hochwürdige Herr nach seinem Käppel und wanderte in den Garten hinaus, um Luft zu schöpfen. Vom Kiesweg zwischen den jungen Zwetschgenbäumen konnte er weit hinuntersehen über die Dorfstraße. Und als er dort unten das christliche Brautpaar gewahrte, dem er einige Monate Bedenkzeit gegeben, war ihm nu aller Zorn bei ihm verraucht. Und die Hände hinter den Rücken legend, lachte er zufrieden vor sich hin. Dort unten auf der Straße gingen Roman und Julal wortlos nebeneinander her, die Gesichter nach links und rechts gedreht, wie es der zwieköpfige Adler von Österreich macht. Während Roman in seinem nach rechts gedrehten Gesichte den Ausdruck einer nachdenklichen Ruhe zeigte, glühte das nach links gedrehte Gesichtel des sanften Julas in kämpfendem Zorn. Dazu redete etwas ratlos Verstörtes aus ihren Augen. Immer wieder schien sie einen Anlauf zum Sprechen zu nehmen, doch immer blieb sie stumm und bohrte den Blick in die Dornenhecke, aus deren Gezweig die kleinen lichtgrünen Blätter schon hervorgebrochen waren. Nun hatten die beiden den Zaun des Waldhofes erreicht. Ehe sie zum offenen Hoftor kamen, hob Julal plötzlich das Gesicht, klammerte die Hände in Romans Joppenzipfel und verstellte ihm den Weg, als sollte es jetzt einen harten Kampf geben. Dennoch sprach sie kein Wort. Es redete nur das stumme Zucken ihres schmerzvoll gekräuselten Mäulchens. Roman befreite seinen Joppenzipfel. »Was kann denn ich dafür? Hätt's den Katechismus besser gelernt. Jetzt müssen wir halt warten, das halbe Jahr.« Er sah, wie bleich sie wurde. Erwachte eine Erregung von Mitleid in ihm? Seine Stimme klang freundlicher. »Leicht bin ich's ja gar nicht wert, dass dich so kümmern tust. Und schau, deine Mutter freut sich drüber, weil's dich noch behalten kann den ganzen Sommer. Deine Mutter, die mag dich gern. Die tu mir schön grüßen, gell? Für Gott dabei.« Roman ging mit flinken Schritten der Haustür zu. Auf der Schwelle warf er noch einen scheuen Blick über die Achsel. Draußen vor dem Zauntor stand Julal noch immer auf dem gleichen Fleck. Schwül atmend fuhr sich Roman mit dem Ärmel über die Stirn und trat in die Stube. Der Waldhofer, der mit der Brille auf der Nase und mit einem Aktenstück am Tische saß, blickte lachend auf. »No, ist jetzt alles in der Ordnung?« »Noch lang nicht.« Roman ging hinter den Ofen und zog die Joppe herunter. »Was?« Langsam holte der Alte die Brille von der Nase und erhob sich. »Wo fehlt's denn, Bub?« »So Ordinariati halt. Der Herr Pfarr kann nix dafür. So Ordinariati will's einmal so. Und da hat er so ein bisschen genau im Examen nehmen müssen. Ich natürlich, ich hab meine Sache hergesagt fürs Wasser, aber bei der Julerl, da hat's mit dem Katechismus gefehlt. Da hat's weit gefehlt. Und da hatte der Herr Pfarr den Konsens nicht gegeben.« Nun kam der Beweis, wie sehr die Jungfer Kathrin mit ihren dunklen Ahnungen im Recht war. Der Waldhofer feuerte die schwere Bauernfaust auf den Tisch, dass die Platte krachte und das Tintenzeug erschrocken einen Hupfer tat. »Ja, Sakra, Teufel nochmal, was bildet sie denn der im Pfarrhof da drum ein? Der weiß wohl nimmer, wer der Waldhofer ist. Und so einem lasse ich aus Gemeinvermögen die Glaserrechnung zahlen. Dem könnt ihr ja selber das Fenster noch einwerfen, dem uns Julerl, Mar und Josef.« »Wo hast denn's, Julal?« Der Waldhofer lief in den Hof hinaus. »Julai, Julal!« Er hätte eine Kirchturmsglockenstimme haben müssen, wenn ihn Julal noch hätte hören sollen. Wie verfolgt von einem Gespenst rannte sie schon über die grünenden Wiesen hinauf, dass ihr Röckel flatterte und die seidene Schürze wie eine Fahne wehte. Als sie daheim in den Hausflur trat, empfing die Staudammerin ihr sanftes Träuberl mit den Worten: »Bis da, Kindl, so! Gleich bring ich das Essen. Heut kunst der schmecken, gelt?« Ein Lachen. »Hat er dich sauber ausgefragt, der Herr Pfarr?« »Mutter!« Julals Gesicht war so weiß wie die getünchte Wand. »Komm in Stuben eine. Jetzt muss ich dir etwas sagen.« Die Staudammerin hatte ein Mutterherz, in dem die Unruhe leicht erwachte. »Mar und Josef, was ist denn?« Mikai, der im Heuschuppen bei der Maschine stand, um für die Kühe das Häckselfutter zu schneiden, streckte beim Klang der Stimmen, die er vernahm, in Neugier den Kopf zum Scheunentor hinaus. Er konnte von der Stube her das Schluchzen der Julei und einen tobenden Spektakel der Bäuerin hören. Lauschend schlich er an der Mauer entlang, um in die Nähe der Stubenfenster zu kommen. Da gab's im Haus für ein Geraffel. Mit zornrotem Gesicht erschien die Staudammerin auf der Schwelle, und als sie den Knecht gewahrte, griff sie nach dem Besen, der neben der Haustür lehnte. Mikai wollte das bessere Teil der Tapferkeit erwählen. Bevor er die Scheune gewinnen konnte, hatte ihn die Staudammerin schon eingeholt und begann wie eine Wahnsinnige mit dem Besen auf ihn loszuschlagen. In die Ecke zwischen Mauer und Scheunentor gedrängt, musste Mikai stillhalten unter dem Regen dieser Schläge und suchte nur mit den Armen sein Gesicht zu schützen. Als die Staudammerin atemlos einen Augenblick innehielt, stieß er sie mit den Fäusten zurück und flüchtete in die Scheune. Die Bäuerin folgte ihm wohl mit geschwungenem Besen, sie kam zu spät. Mikai war auf den Heuboden hinaufgeklettert und hatte hinter sich die Leiter in die Höhe gezogen. Jetzt war er sicher. Er ließ in der Scheune drunten die Staudammerin schreien, legte sich droben ins Heu und wischte das Blut von der Nase, die ihm der Reisigbesen bös zerkratzt hatte. Der Bäuerin ging endlich der Atem aus, und es wurde still in der Scheune. Mikai blieb im Lindenheu, eine Stunde voran. Dann konnte er hören, dass die Staudammerin im Stall die beiden Pferde schirrte und das Bernerwägelchen aus dem Schuppen zog. »Soll ihr ein Gepper Heffer, Bäuerin?« rief er hinunter. Keine Antwort kam. Mikai konnte nach einer Weile durch eine Lücke des Schindeldaches sehen, wie Julei mit verweintem Gesicht auf den Wagen stieg und wie neben ihr die Staudammerin Platz nahm, feiertäglich gekleidet, Zügel und Peitsche in den Händen. »Hör!« Die zwei Braunen zogen an. Auf dem schlechten Feldweg zwischen den zerstreuten Bauernhöfen gingen sie in trägem Schritt. Traben mussten sie erst, als sie die schöne Landstraße erreichten, die nach Ensdorf führte. Mutter und Tochter sprachen kein Wort und drehten die Gesichter auseinander, wie es das christliche Brautpaar auf dem Heimweg vom Pfarrhof getan. Erst in der Nähe von Ensdorf, wo der Vetter wohnte, dem die Hauserin durchgegangen war, und als die Staudammerin auf der Straße einen Menschen sah, murrte sie der Julei zu, »Jetzt nimm die zusammen, da kommt einer. Hauch ein bisschen ins Tüchel hin und druck's auf die Augen.« Um des einen Willen, der auf der Straße langsam einhertappte, hätte Julal die verweinten Augen nicht zu verstecken brauchen. Der schritt mit hängendem Kopf am Wagen der Staudammerin vorüber, ohne aufzublicken. Hans Peter war's.